wussten, wir haben ein Problem. Und man hat etwas untertrieben. Es war nicht nur ein Problem, es war also ein Treibstofftank explodiert. Und in Houston war die große Frage, wie bekommen wir unsere Astronauten wieder zurück auf die Erde? Man hat gefeilt und es ist gelungen. Die Leute haben überlebt in dieser Kapsel. Warum blende ich dieses Bild ein? Hussam hat letzte Woche schon dankenswerterweise über den Missionsbefehl gepredigt. Und eigentlich könnte man sagen, nicht Houston, wir haben ein Problem, sondern Kirche, wir haben ein Problem. Wir reden über den Missionsbefehl. Wir werden uns jetzt beschäftigen mit dem Thema, wie kann ich Freunde, meinen Beziehungskreis gewinnen, aber machen die Erfahrung, dass wir das oft gar nicht hinbekommen oder dass es uns vielleicht gar nicht so wichtig ist. Ja, wie gehen wir mit der Realität um, dass wir sagen, Kirche, wir haben ein Problem? Man kann es so machen wie jemand, der den Pastor trösten will, der neu in der Gemeinde ist. Die Kirche liegt so ein bisschen auf dem Berg, er kann in die Stadt gucken. Die Stadt ist dafür bekannt, dass es in ihr nicht gut zugeht, dass viele Zustände schlecht sind. Er steht am Fenster und ist wirklich traurig über diesen Zustand der Stadt. Und dieser Mann aus der Gemeinde will ihn trösten und sagt, ist nicht so schlimm, Herr Pastor, Sie werden sich schon dran gewöhnen. Und dann sagt der Pastor mit der Zeit, ja, das ist der Grund, warum ich hier stehe und so traurig bin. Dass ich mich daran gewöhne, dass die Zustände schlecht sind, dass Menschen Christus nicht kennen, dass Menschen auf der Suche sind. Auf der anderen Seite kann man dann lesen in 1. Timotheus 2, wenn du einmal weiterklickst, Gott hat manchmal solche Sätze, wo er seinen Willen äußert, ganz deutlich. Und hier ist es so, dass Gott sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Also da steht unsere Realität und Gottes Wille. Und ich habe mir überlegt, wenn man über Willen Gottes spricht oder was Gott will, sollte ja auch etwas mit unserem Wollen zu tun haben. Wir sind ja Christen, wir haben das gerade gesungen, du bist unser König, wir haben uns an ihm ausgerichtet. Und wenn Gott etwas will, soll mich das ja berühren. Aber um etwas zu wollen, brauche ich Leidenschaft. Ich will das, was mich ansteckt, wo ich für brenne, was mich interessiert. Darum werde ich heute zum Start dieser Reihe über Leidenschaft predigen, in verschiedenen Facetten. Das wird uns hoffentlich herausfordern, das fordert auch mich heraus. Ich stelle an vielen Stellen fest, dass ich da mindestens so schlecht abschneide wie ihr, manchmal vielleicht sogar schlechter. Also ich stehe jetzt hier nicht vorne, weil ich das alles kann, sondern weil mich selber betroffen macht, dass ich manchmal sage, man gewöhnt sich dran. Und eigentlich ist es schade, wenn wir sagen, wir gewöhnen uns dran, dass Menschen Christus nicht kennen. Aus Überzeugung evangelistisch leben, wir werden 5 Gedanken anschauen. Die erste habe ich mal überschrieben, Leidenschaft für Jesus. Also wenn es um Wollen geht, habe ich gesagt, hat das mit Leidenschaft zu tun. Und ich will dich einfach fragen, wofür brennst du? Was ist etwas, was dich wirklich antreibt, bewegt, wo du sagst, da bin ich so richtig Feuer und Flamme? Kleine Kinder können sehr ehrlich sein. Unsere Tochter Merle war mit Melanie beim Marktkauf einkaufen. Sie kam in den Laden, hat gesagt, lauter Schokolade. Das ist Leidenschaft für die Dinge, die wichtig sind im Leben. Aber sie hat nicht nur Leidenschaft dafür. Helene hat ihr ein Buch empfohlen vom Büchertisch, ein Ausmalbuch, wo man mit so einem Wasserstift über ein Blatt malt und dann sieht man die Bilder, die dahinter sind. Dann können schon kleine Kinder toll malen. Und das Tolle an diesem Bilderbuch ist, dass sie Merle auch gesagt hat, auf jeder Seite ist Jesus. Also auch das war so eine Leidenschaft. Jesus ist immer da, ist immer dabei. Und wir haben dann das ist eine gute Kombination, Schokolade und Jesus, das passt schon prima. Aber wäre es nicht schön, wenn man uns als Gemeinde dich daran erkennen würde, dass wir auch eine Leidenschaft haben für Jesus. Also ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für die Gemeinde, ich wünsche mir das für dich. Stefan Holthaus, der Dekan der Freien Theologischen Akademie, hat einmal erzählt von einem Gespräch, das er geführt hat mit so einem Hoffnungsträger, mit jemand, der Theologie studiert hat, der gut war, der viel konnte. Und dann saß er mit diesem Mann im Büro und dann sagte er ihm diesen Satz, der ihn erschüttert hat, gesagt, den Satz werde ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr vergessen. ich will nicht Pastor werden. Und als er ihn gefragt hat, warum, sagt er, wenn mein Pastor über Jesus spricht, dann funkeln seine Augen nicht. Ich glaube, das gilt nicht nur für Pastoren. Wenn wir über Jesus sprechen, bekommen die Menschen etwas mit von der Leidenschaft für Christus. Leidenschaft steckt mich doch an, das Beste für das zu geben, was mir auf dem Herzen brennt, was mich bewegt. Dafür bin ich doch auch bereit, mich zu investieren. Das lässt meine Augen eben funkeln. Dann bin ich bereit zu strahlen. Und darum glaube ich, wenn wir jetzt in den kommenden Wochen über Mission sprechen, über Evangelisation, wie kann ich meine Freunde, mein Umfeld erreichen, dass wir als allererstes wegsehen müssen von den Menschen. Das klingt jetzt ein bisschen kontraproduktiv, aber ich glaube, wir müssen erst wegsehen von den Menschen und wieder neu auf Jesus schauen. Denn ich kann den Menschen nur geben, was mich selber bewegt. Wenn mich nichts bewegt an Jesus, was soll ich den Menschen dann sagen? Dann sagen sie nur, deine Augen funkeln nicht. Was du erzählst, hat doch mit deinem Leben vielleicht gar nichts zu tun. Ich bin der Überzeugung, nur von Jesus erfasste Menschen wollen auch wirklich andere Menschen erfassen, haben Interesse daran, wirklich die Menschen zu erreichen, mit denen sie unterwegs sind. Und den Blick für die Not unserer Mitmenschen gewinnen wir nicht damit, dass wir unsere Mitmenschen genauer anschauen, sondern wenn wir auf Jesus schauen und schauen, welche Leidenschaft Jesus für Menschen hat. Wisst ihr, es ist normal, dass diese Leidenschaft erkalten kann. Keiner von uns kann immer auf 100% leidenschaftlich sein. Das würden wir wahrscheinlich gar nicht aushalten. Also es ist nicht schlimm, dass das mal erkaltet, aber wichtig ist, dass ich damit nicht zufrieden bin und mich einfach frage, leuchten meine Augen noch für Jesus? Wenn ich singe, König Jesus, ist das was Dogmatisches, was Lehrhaftes? Oder ist es etwas, was mich wirklich bewegt? Was kann man tun, wenn die Leidenschaft erkaltet ist? Eben genau das, sich Jesus wieder zuwenden. Als Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist, sie ihn noch nicht erkennen, ist trotzdem so, dass die Begegnung mit Jesus sie verändert. Da heißt es in Lukas 24, Vers 32, sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Also wenn wir uns mit dieser Reihe beschäftigen, wenn das wirklich etwas bewirken soll bei uns und bei den Menschen, die uns am Herzen liegen, möchte ich dir und mir Mut machen, mit Jesus neu auf dem Wege zu sein, in seinem Wort zu lesen. Und ich bin überzeugt, wenn wir nah bei Jesus sind, wird uns das berühren, beschäftigen, prägen. Eine englische Autorin, also ich kenne sie nicht, ich habe es nur gelesen, die heißt so wie Snowdens, die war in England unterwegs, in Südengland in der Nähe von Dover, sitzt, wie das für Engländer üblich ist, zum Nachmittagstee in einem Restaurant und plötzlich riecht es ganz intensiv. Und sie ist überrascht, sie weiß gar nicht warum und fragt den Kellner. Und er sagt, das ist ganz einfach, es ist Feierabend in der Parfümfabrik und alle Leute, die in der Parfümfabrik arbeiten, gehen jetzt nach Hause und tragen den Geruch des Parfüms, du kannst einmal zeigen, des Flancor, also des Parfüms mit sich. Wisst ihr, das wünsche ich mir, dass wir in der Begegnung mit Christus diesen Wohlgeruch Christi mitnehmen, mittragen. Der verfliegt wieder, darum ist es auch wichtig, die Gemeinschaft regelmäßig zu suchen. Das Schöne an dem Gespräch von dem Stefan Holthaus, der mit dem Studenten gesprochen hat, hat gesagt, er konnte ihm Mut machen und er ist doch Pastor geworden und hat gesagt, und das ist wahrscheinlich ein Pastor geworden, von dem er sich wünscht und glaubt, dass er wirklich funkelnde Augen für Jesus hat. Vielleicht als erstes, vor allem anderen zu sagen, Herr, ich komme neu zu dir. Ich bin mit dir auf dem Weg. Steck du mich an. Du siehst, mein Feuer ist ziemlich runtergebrannt. Ich brauche deine Leidenschaft, die Begegnung mit dir. Das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, Leidenschaft für andere. Also Thomas hat schon dieses Beispiel von der Kreuzdiskussion angesprochen. Diese Woche hatten wir Pastorentreffen in der Bibelstunde, habe ich das schon erzählt. Ich fand das so bewegend. Ein Pastorenkollege von mir, der früher in Berlin war, der hatte ein Kreuz gebraucht, hat von der Gemeinde eins geschenkt bekommen, ein Kreuz so 40 Zentimeter hoch, also 40 Zentimeter so ungefähr, und sollte das abholen, hat er gemacht. Er hat sich nichts bei gedacht, hatte keine Tasche mit und ging mit dem Kreuz in die U-Bahn in Berlin. Und er sagt, er hat sich nicht vorstellen können, was da passiert ist. Wie Leute ihn angemacht haben und gesagt, Jesus, gehst du zu deiner Kreuzigung, hast dein Kreuz dabei? Und ähnliche Dinge, wie die Menschen ihn wegen dem Kreuz angemacht haben. Ein anderer ehemaliger Pfarrer im Osten, im Seniorenheim, als gefragt wurde, was die Leute früher gemacht haben, als er gesagt hatte, dass er Pastor war, hat man ihn ausgelacht, weil das in der atheistischen damaligen DDR so lächerlich war, dass man an Gott glauben kann. Wisst ihr, und wenn man Menschen begegnet, vielleicht auch in deiner Verwandtschaft, unter deinen Freunden, die sich manchmal lächerlich machen über das, was dir wichtig ist, das ist schwierig. Dann steht man in der Gefahr, eben seine Freunde, seine Zeitgenossen abzustempeln. Das sind eben Kirchendistanzierte, Entkirchlichte, sind Ignoranten, hoffnungslose Fälle. Da ist Hopfen und Malz verloren, Karteileichen und man spricht gar nicht mehr von Menschen. Man sortiert die in, da macht es keinen Sinn und da kann ich mich vielleicht investieren. Wisst ihr, und da können wir von Jesus lernen. Wenn man von Jesus kommt, also von dem ersten Schritt, und dann sieht, wie Jesus Menschen sieht, das sollte uns nachdenklich machen. Als Jesus mit den vielen Menschen unterwegs ist und die Menschen sieht, heißt es in Matthäus 9, wenn du einmal weitermachst, in Vers 36, als Jesus die vielen Menschen sah, und jetzt kommt nicht, sah die ganzen Karteileichen, Entkirchlichten, quasi frommen, die sich Mühe geben, sondern heißt es, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Das wünsche ich mir, dass ich das hinbekomme, dass wir das hinbekommen, in Menschen nicht nur zu sehen, was sie aus Gottes Sicht auch sind, nämlich Sünder, die verloren sind und Rettung brauchen, sondern dass wir auch sehen, was Gottes Gnade aus ihnen machen kann. Nämlich vollkommen veränderte Menschen, die ihr Leben auf eine ganz andere Art und Weise leben können. Dass wenn sie nicht vorher abstempeln und sagen, hoffnungslos oder ich bin enttäuscht, dass die so mit mir umgehen, sondern dass man sich wirklich für Menschen interessieren kann. Also das muss ich lernen, ich glaube, das müssen wir lernen. Als Jesus den reichen Jüngling sieht, diesen Mann, der so fromm ist, sich so anstrengt, sich so bemüht, die Gebote gehalten hat, eigentlich ein Vorzeigemensch, aber Jesus ihn bei dem Punkt packt, an dem es eben hakt, dass sein Geld wichtiger ist als seine Beziehung zu Gott. Als er dann weggeht, sagt Jesus eben auch nicht, hoffnungsloser Fall, hake ich ab, Karteileiche, sondern Jesus, heißt es in dem Text, sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ich möchte dir und mir Mut machen, Menschen nicht zu schnell abzuschreiben, weil Gott es auch nicht tut. Manche von uns wären heute nicht hier, wenn Gott nicht gnädig ihnen nachgegangen wäre, manchmal über lange Zeit, über große Umwege. Gott ist viel gnädiger als wir im Umgang mit Menschen. Ich habe ein schönes Foto gefunden, fand ich auf jeden Fall. Ein Herz für Raucher, Beamte, Nerds, Spießer, Tussis, Freaks, da kann man Kreuze machen. Und Gott hat bei allen Kreuz gemacht, man könnte doch ganz viele Gruppen dazufügen. Gott hat für all diese Menschen, für die wir manchmal Verachtung übrig haben, was nicht in Ordnung ist oder die wir abstempeln, hat Gott ein Herz. Also Gott ist wirklich ein leidenschaftlicher Gott. Gott liebt es, Verlorene zu suchen, verlorene Schafe, verlorene Söhne, verlorene Münzen. Er ist ständig auf der Suche nach Verlorenen, weil er in ihnen das sieht, was Gott aus ihrem Leben machen kann. Ich glaube, wir Christen haben nicht einen Mangel an sozialen Fähigkeiten, sondern einen Mangel an Gottes Sichtweise für die Menschen. Was vielleicht wieder aus dem ersten Punkt kommt, dass wir vielleicht nicht diese Leidenschaft aus der Begegnung mit Christus haben. Ich möchte dich mal fragen, wie betrachtest du die Menschen in deiner Familie? Was sind die für dich? Auch wenn sie dir vielleicht manchmal das Leben schwer machen mögen, weil sie mit dem Glauben vielleicht nichts anfangen können. Was siehst du? Die Menschen, die nicht Christen sind, sind nicht die Feinde Gottes, sondern der Teufel ist der Feind Gottes. Die Menschen sind nur in der Hand des Feindes und wir haben die Botschaft, die ihr Leben verändern kann. Ein drittes, was uns auch herausfordert, ich fordere uns heute sehr heraus, aber ich finde, das ist in Ordnung, das darf so sein, das muss so sein, dass wir einfach in uns gehen und fragen, wo stehe ich? Leidenschaftlich beten. Paulus schreibt einmal im Kolosserbrief, dass die Gemeinde für ihn beten soll. Wir lesen das einmal Kolosser 4, Vers 3. Als er betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, wir vom Geheimnis Christi reden können. Weil Paulus merkt, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, dass Menschen offen sind, und dem Gebet. Es ist wichtig, dass wir für Menschen beten. Für uns ist das Gebet oft die letzte Rückzugsmöglichkeit geworden. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann fangen wir vielleicht an zu beten. Ich glaube, das ist so ein Problem der westlichen Christen. Für uns ist Gebet manchmal ein Programm. Aber ich glaube, Gebet ist kein Programm, sondern es ist eben Begegnung mit Gott, Gespräch mit unserem Vater, abhängig machen von unserem Vater. Und wisst ihr, wir westliche Christen sind so selbstständig, so in uns zufrieden, dass wir manchmal diese Abhängigkeit von Gott gar nicht so spüren oder wahrnehmen oder wahrhaben wollen. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, Gebet, man macht sich damit von Gott abhängig und der kann wirklich Menschen verändern. Schaut in die Bibel, was durch Gespräch mit Gott alles möglich ist. Als Mose vor dem Schilfmeer steht, der Pharao kommt, spricht Gott mit Mose, er betet sozusagen, die Begegnung findet im Gebet statt und Gott fordert ihn auf, den Stab auszustrecken, das Meer teilt sich, das Volk wird gerettet. Als das Volk in der Wüste ist, nichts zu trinken hat, muss Mose, soll zu dem Stein sprechen und Wasser wird fließen, aber er nimmt Gott nicht ganz ernst, er haut noch mit dem Stock dagegen. Aber er ist auch im Gespräch mit Gott und Gott bewirkt etwas, weil Mose auf ihn hört und bereit ist, das zu tun. Als die Leute nichts zu essen haben, ist Mose wieder im Gespräch mit Gott und Gott lässt Manna, das Himmelsbrot, vom Himmel fallen und versorgt das riesige Volk in der Wüste. Sie haben zu essen und werden eben von ihm durchgetragen. Und man könnte das noch an vielen Stellen weitertragen. Und wisst ihr, wenn wir jetzt mit Menschen in unserer Familie zu tun haben, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, wenn man das weiterfasst, Freunde in Anführungszeichen, da sind Menschen, die wollen vom Glauben nichts hören. Die sind da sehr skeptisch. Und da kannst du dir den Mund fusselig reden, du kannst versuchen, sie in den Hintern zu treten, das wird das Gegenteil dessen bewirken, vermutlich, was du möchtest, dann ist es umso wichtiger, für diese Menschen zu beten. Im Johannesevangelium sagt Jesus mal diesen Satz, Johannes 6, Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Also nicht ich drücke ihn, ich presse ihn, sondern ihn ziehe der Vater. Und darum ist es wichtig, dass wir darum beten. Ich möchte dir Mut machen in der Reihe, das wird auch vorkommen, bewusster für Menschen zu beten, die Gott um dich herum gestellt hat, dass Gott dir eine Möglichkeit schenkt, ihnen zu begegnen, dass Gott ihnen selber begegnet, dass in ihnen etwas offen wird, dass sie einfach erkennen, dass sie ihn brauchen. Und wenn du feststellst, du hast Schwierigkeiten damit, für deine Freunde oder Bekannten zu beten, vielleicht kannst du dich mit jemandem zusammentun. Also die Gruppen, die jetzt sich treffen, die neuen Gruppen, die sich bilden, betet auch ganz konkret für die Menschen, die in eurem Umkreis sind. Nutzt es, in Gemeinschaft zu beten. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das uns westliche Christen sehr beschämt. Wenn man schaut, wo das Gemeindewachstum stattfindet, es findet nicht in Deutschland oder Amerika statt, wie man meistens denkt, sondern in Asien und Afrika. Da wächst Gemeinde. Wenn wir über Gemeindewachstum forschen, müssten wir eigentlich dort gucken und nicht bei uns, wie Gemeinde wächst. Und wisst ihr, was Christen in anderen Nationen oft auszeichnet? Ihre Leidenschaft für Jesus, ihre Nähe zu Jesus und ihre Bereitschaft, sich im Gebet ganz abhängig machen zu machen von Jesus. Südkorea, nach dem Koreakrieg 1953, glaube ich, gab es 3% Christen in Südkorea. Heute sind es über 30% Christen in Südkorea. Also in 65 Jahren. Von 3% auf 30% gestiegen. Anhand der ausgesandten Missionare liegt die Vereinigten Staaten auf Platz 1, auf Platz 2 liegt Südkorea, die dann am meisten Missionare aussenden in die Welt. Woran liegt das? Sicher sind die Südkoreaner ein fleißiges Volk, das muss man so sagen, aber sie selber würden ihr Wachstum ganz anders beschreiben. 20 Jahre nach dem Koreakrieg haben sich Südkoreaner angefangen zu treffen, 5 Uhr morgens zum Beten, die ganze Gemeinde, 5 Uhr morgens, regelmäßig jeden Tag. Hier sieht man so eine Gebetsveranstaltung. Wenn man in Südkorea morgens um 5 Uhr Leute auf der Straße sieht, sind entweder Wohnungslose, Zeitungsausträger oder Christen, weil die zum Beten gehen, in ihre Gemeinde regelmäßig beten. Und die Christen beten zum einen, dass eben Christus in ihrem Land immer mehr Platz nimmt und das Land wieder vereinigt wird. Also so ein erster Schritt ist vielleicht jetzt geschehen, wenn der nordkoreanische Diktator mal auf die südkoreanische Seite getreten ist und andersrum. Die Christen in Südkorea würden sagen, das ist nicht Politik, sondern Gott, unsere Gebete, Gott hört unsere Gebete. Wir sind jetzt keine Südkoreaner, ich glaube, wir können das nicht einfach kopieren, aber wir können lernen. Und ich würde uns wünschen, dass wir uns wirklich mehr abhängig machen von Gott. Wir haben ja auch schon Gebetsveranstaltungen in der Gemeinde. Und ich muss es zur Schande gestehen von mir und von allen anderen, unsere Gebetsveranstaltungen sind die am schlechtesten besuchten Veranstaltungen unserer Gemeinde. Ich weiß, so ein Appell, der kann ein schlechtes Gewissen machen, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte uns nicht ein schlechtes Gewissen machen, sondern Mut machen, zu nutzen, welche Möglichkeit wir haben, wenn wir für Menschen beten. Und wenn ihr es alleine nicht könnt oder es schwerfällt, trefft euch mit anderen, nehmt das so mit. Rechnet damit, Gott hört mein Gebet, er wirkt an den Menschen in meinem Umfeld, wie auch immer. Ein viertes, leidenschaftlich lieben. Ein weiterer Grund, warum wir manchmal vielleicht so wenig Einfluss auf die Menschen haben, ist, dass sie uns eben egal sind, dass wir sie nicht leidenschaftlich lieben, dass wir einen Mangel an Liebe haben. Eine Frau, die in einem Restaurant arbeitet, sagt, die schlimmsten Kunden für sie wären Kirchenbesucher. Dabei arbeitet, deshalb arbeitet sie sonntags ungern. Sie sagt, Kirchenbesucher sind die forderndsten, die geizigsten, die unsensibelsten und unfreundlichsten Kunden, die sie hat. Und sie will nie so werden wie diese Person. Also das war sicher nicht in der FEG Münster, aber ich lasse das mal so ein bisschen trotzdem im Raum stehen. Wie begegne ich den Menschen? Jemand, ich weiß gar nicht wer, der hat einmal beschrieben, ich habe das, glaube ich, vor 2,5 Jahren schon mal das Beispiel erzählt, ich will es trotzdem mal tun, von einer Begegnung, die seine Sicht auf Evangelisation verändert hat. Er hat gesagt, ich habe einen Professor kennengelernt, der für 2 Jahre im Nahen Osten war, wieder zurückkam und mit ihm ins Gespräch gekommen ist. Und er hat ihm noch so ein bisschen erzählt von dem, was ihn da sehr geprägt hat. Er hat gesagt, die Leute im Nahen Osten, die sehnen sich nach echter Freundlichkeit und dass man einfach ihnen zuhört, für sie da ist, dass man Interesse an ihnen hat. Danach sehnen sie sich. Und dann hat er ihn gefragt, hat gesagt, wusstest du eigentlich, dass 90% des Evangelisierens aus Liebe besteht? Und dann hat der Mann antworten müssen, nee, das wusste ich nicht. Er hat gesagt, für mich war Evangelisieren eine Pflicht. Für mich waren die Menschen Objekte, die Gott mir in den Weg gestellt hat, an denen ich eben irgendwas tun sollte. Und ich hatte auch keine Lust, Zeit in sie zu investieren, sondern das sollte schnell gehen. Und das funktioniert nicht. Die Menschen in deinem Umkreis wollen keine Objekte sein, sondern die wollen, dass du dich wirklich für sie interessierst, dass sie merken, da sind Freunde. Darum heißt das Leben für meine Freunde Menschen, die sich in sie investieren. Ich bin überzeugt, eine Gemeinde, die Liebe lebt, zieht Menschen an, automatisch, weil Menschen auf der Suche sind nach echter Liebe. Und Jesus hat nicht nur von Liebe geredet, der hat auch Liebe gelebt, ganz praktisch. Also Menschen so behandelt, wie es die Rabbis damals eben nicht getan haben, sich Zeit für sie genommen. Er hat ihnen gedient, er hat ihnen geholfen, er hat ein Ohr für sie gehabt. Und damit bin ich jetzt bei dir und bei mir. Wo kann ich für die Menschen, die Gott an meine Seite gestellt hat, wo kann ich ihnen in Liebe ganz praktisch dienen? Was kann ich für sie tun? Was brauchen die? Dazu muss ich wissen, was sie bewegt. Ich muss mit ihnen ins Gespräch kommen. Nicht als Objekt, sondern weil sie mir wichtig sind. Und wenn sie mir nicht wichtig sind, dann soll ich darum beten, Herr, mach mir die Menschen wichtig. Also die brauchen wirklich Menschen, die ihnen in Liebe begegnen. Vielleicht hast du eine alleinstehende Mutter in deiner Nähe, die manchmal nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Der könntest du zum Beispiel mal anbieten, kostenlos morgens oder nachmittags, ich passe mal auf dein Kind auf und du hast einfach mal frei. Oder eine Seniorin oder ein Senior, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, dass man denen anbietet, ich kaufe dich ein, ganz praktische Dinge unternimmt. Das wünsche ich mir, dass wir Menschen werden, die eine Leidenschaft haben, zu lieben. Und jetzt komme ich zum Letzten. Hätte die Liebe nichts, wäre ich nichts, habe ich einfach übersprungen. Danke, mach einfach weiter. Leidenschaftlich bezeugen. Ich glaube, wir Christen müssen sprachfähig werden, über unseren Glauben zu reden. Also unsere Tochter, 2 Jahre, es ist einfach schön zu sehen, wie die sprechen lernt. Also manche Buchstaben klappen noch nicht, manchmal verstehe ich sie immer noch nicht, aber vieles kann sie schon äußern, das ist schön. Und ich glaube, auch wir als Christen sollen lernen, sprachfähig werden über das, was uns beschäftigt, auf eine Art und Weise, die uns entspricht. Gott hat dich mit den Menschen, die in deinem Umfeld sind, nicht einfach so in Kontakt gebracht, sondern ich glaube ganz bewusst, dass du da auch Salz und Licht sein kannst und sollst und auch bist. Und mit deiner Persönlichkeit, das ist wichtig, sollst du den Menschen begegnen. Der Pfarrer Heinrich Kemner, der hat mal eine schöne Unterscheidung getroffen. Der hat gesagt, wir brauchen eine geheiligte Natürlichkeit. Also so wie Gott mich geschaffen hat, aber geheiligt, und hat gesagt, und wir brauchen keine unnatürliche Frömmigkeit. Also ein Stil, der gar nicht zu uns passt, wo die Leute merken, das ist nicht echt. Ich brauche eine geheiligte Natürlichkeit. Du musst also nicht Billy Graham werden. Wahrscheinlich wird das auch nicht klappen. Ich kann es nicht. Ich will das auch gar nicht mehr. Aber das muss man lernen. Wisst ihr, eigentlich müssen wir gar nicht so viel tun. Wir sollen ja nur Zeuge sein. Ich soll über das reden, was ich erlebt habe. Als der besessene Gerasener geheilt wird, ein Mensch, der wirklich ein schreckliches Leben hatte, vor dem andere Angst hatten, geflüchtet waren, dem Jesus begegnet, den Jesus befreit von diesen Dämonen. Er bittet, Herr, lass mich bei dir bleiben. Und Jesus sagt ihm dann in Lukas 9, Vers 39, geh nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Der soll keinen theologischen Diskurs halten, der muss keine Predigt halten, Er soll einfach erzählen, wie Gott sein Leben verändert hat. Und das redet doch Bände, wenn er erzählt. Ich möchte Mut machen, das Evangelium ist doch, das glauben wir, etwas, dessen wir uns nicht schämen müssen, wie Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich möchte Mut machen, einfach von dem zu erzählen, was Christus dir bedeutet. In der dir von Gott verliehenen Art und Weise. Der Mann hat das getan, der Vers geht weiter, Lukas 9, Vers 39. Der Mann zog durch die ganze Stadt, machte überall bekannt, was Jesus für ihn getan hatte. Der ist losgegangen. Das kann einfach sein, dass ich den Leuten das so erzähle, was Gott mir bedeutet, dass ich vielleicht einfach nur mal sage, du, was machst du am Wochenende? Ich gehe in Gottesdienst, da ist es richtig schön. Ich hoffe, ihr könnt das sagen, das soll ja echt sein. Ne? Also, wenn es nicht schön ist, dann sagt was anderes, aber sagt, Christus ist toll. Also, dass man einfach nicht nur sagt, ich gehe am Sonntag angeln oder ich mache das, sondern sagt, ich gehe gerne in Gottesdienst, da ist es schön, da ist es lebendig, weil mir das wichtig ist. Das ist eine Kleinigkeit, aber es kann schon etwas verändern. Ein Mann hatte erzählt, was ihn im Alter von 13 Jahren zum Glauben gebracht hat. Er hat gesagt, es war ein 16-jähriges Mädchen, die ihm eigentlich nur einen Satz gesagt hat. Er hat gesagt, diese 16-jährige Mädchen war kein Evangelist, die hat nicht Theologie studiert, war ein Teenager wie er, relativ neu im Glauben. Sie hat ihm nur einen Satz gesagt, ihr dürft mal raten, was sie gesagt hat. Ist jemand mutig? Jesus liebt dich, ja, wäre möglich. Das ist immer eine gute Aussage, aber Jesus ist für dich gestorben. Ich habe Jesus lieb, alles gut, könnte man alles sagen können. Sie hat es noch viel einfacher gemacht, ihr gesagt, willst du nicht am Sonntag mal mitkommen in Gottesdienst? Und er hat gesagt, das war für ihn der Unterschied. So hat er Jesus kennengelernt, weil jemand einfach den Mut hatte, noch niemals Theologie, sondern nur diesen Satz zu sagen, willst du mitkommen in Gottesdienst? Manchmal reicht schon, wie Philippus das gesagt hat, komm und sieh. Mach dir ein selber Bild von dem, was mich beschäftigt. Und das ist gut. Ich schließe das ab. Wenn wir diese Kampagne jetzt starten, dieses Leben für meine Freunde, ein Programm wird nichts verändern, glaubt mir das, wenn es ein Programm ist. Also wenn wir nicht wirklich das leidenschaftlich, was ich heute deutlich machen wollte, wenn wir nicht mit Leidenschaft diese Sache angehen, wird sich wahrscheinlich nicht viel bewegen. Also manchmal ist ja Gott gnädig und kann dann trotzdem was bewegen, aber ich wünsche dir und mir diese Leidenschaft von Jesus. Wir sehen einmal die letzte Folie. Wenn wir jetzt 6 Wochen, also manche starten diese Woche, manche eine Woche später, diese Themen anschauen, wird es in erste Woche 1 gehen, evangelisieren aus Überzeugung, warum wir das tun, in Woche 2, wie es mir entspricht, sprachfähig werden über den Glauben auf die Art und Weise, wie Gott mich geschaffen hat. Woche 3, indem ich mich investiere, das hat was mit echter Liebe zu tun, von der ich heute gesprochen habe. Ja, da habe ich das ziemlich hell gemacht, indem ich Menschen, ja, muss noch mal gucken. Mist. Ich dachte, man könnte es lesen. Was steht denn da? Lies mal. Wie bitte? Ich hab's hier. Das ist schlecht. Ich interessiere mich wirklich für. Danke. Schlecht vorbereitet, ne? Aber ich dachte, ich kann es da ablesen, aber das war ungünstig. Also, ich interessiere mich wirklich für Menschen, hat auch was mit Liebe zu tun. Woche 5, erzählend, dass man eben auch über den Glauben lernt, meine Geschichte mit Christus, wie ich es gerade gesagt habe, und einladend auf eine Art und Weise, die mir entgegenkommt, die dem Menschen entgegenkommt. Das wünsche ich uns, dass wir das so mitnehmen, dass vielleicht der eine oder andere noch Mut hat, mitzumachen. Denk dran, es ist eine Frage der Leidenschaft. Und ich möchte jetzt gerne zum Ende der Predigt nicht mehr viel sagen, ich habe genug gesagt, sondern dass wir jetzt einfach mal stille werden und uns selber fragen, Herr, wie ist meine Leidenschaft für dich? Vielleicht ist für dich heute die Zeit zu sagen, Herr, ich komme neu zu dir, steck du mich an, damit ich was weitergeben kann. Lasst uns stille werden.